Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Bühne frei. Der Juni steht bei uns ganz im Zeichen des Theaters und der Frage, welche Rolle Bühnen heute für eine Stadt wie Hamburg spielen. Theater ist Begegnung, Streit, Unterhaltung, Experiment und manchmal auch ein Ort, an dem gesellschaftliche Debatten früher sichtbar werden als anderswo. Darüber sprechen wir heute mit drei Menschen, die hinter und auf der Bühne aktiv sind. Amelie Deuffelhardt, Intendantin von Kampnagel, Daniel Schütter, Intendant des Ernst-Deutsch-Theaters und dem Schauspieler Enrique Fiss. Aufgenommen wird diese Folge auf Kampnagel und präsentiert wie immer von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Liebe Amelie, du wurdest 1959 in Stuttgart geboren, hast in Frankfurt, Tübingen und Montpellier studiert und warst viele Jahre in Berlin tätig. Seit 2007 leitest du Kampnagel in Hamburg und hast das Haus zu einem der wichtigsten europäischen Produktionsorte für zeitgenössische darstellende Kunst entwickelt. In den kommenden Jahren steht Kampnagel vor einer umfassenden Sanierung und Erweiterung bei laufendem Betrieb. Du leitest das jetzt hier seit zwei Jahrzehnten fast, wenn wir dieses halbe Jahr nochmal überspringen. Was hat sich denn in dieser Zeit am stärksten verändert? Das Publikum, die Künstlerinnen oder die Stadt?
Also ich leite es übrigens seit 19 Jahren. Also es kommt noch ein ganzes Jahr, bis es 20 sind. Ich würde sagen, hat sich natürlich alles verändert in 20 Jahren. Das Publikum am meisten. Erstens, weil es viel größer geworden ist und zweitens, weil es sehr viel diverser geworden ist. Wir versuchen ja, meine absolute Vision vom Publikum wäre, dass das Publikum die Stadtgesellschaft repräsentiert in all ihrer Diversität. Haben wir natürlich auch noch nicht erreicht, wie glaube ich alle anderen Kulturinstitutionen auch. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Die Stadt, finde ich, hat sich auch verändert, ist plötzlich zur, ich weiß noch, wie wir hier angefangen haben, da war mein damaliger Sommerfestivaldirektor Matthias von Hartz, hat in einem Interview, damit hat er sich auch richtig unbeliebt gemacht, gesagt, Hamburg ist keine Kulturstadt. Und ich habe das zwar niemals bestätigt und fand es auch nicht in der Radikalität, aber heute beneidet uns ja die ganze Republik um die Offenheit gegenüber Kultur, um die Kulturförderung, um unsere Kunstlandschaft und unseren Kultursenator. Und insofern würde ich sagen, ganz gesichert kann man heute sagen, Hamburg ist eine Kulturstadt.
Wir kommen zu Daniel Schütter. Du wurdest 1990 in Hamburg geboren, hast in deiner Heimatstadt Schauspiel studiert und warst zunächst auch als Musiker unterwegs. Seit vielen Jahren stehst du auf Theaterbühnen, arbeitest als Schauspieler, Synchronsprecher und Regisseur. Seit der Spielzeit 2025-26 leitest du gemeinsam mit Ayla Yeginar als Doppelspitze das Ernst-Deutsch-Theater. Du hast das Ernst-Deutsch-Theater aus sehr vielen Perspektiven erlebt, als Familiengeschichte, als Schauspieler und jetzt als Intendant. Wie hat sich dein Blick auf das Haus verändert in dem Moment, wo du an der Spitze gestanden hast?
Also erstmal an der Spitze stehen gefällt mir schon mal nicht. Ich bin kein Freund von harten Hierarchien, aber ich glaube gar nicht doll, sondern es war immer ein Ort, wo ich mit anderen gemeinsam Kunst gemacht habe und das ist es jetzt auch. Es ist ein Ort, wo wir gemeinsam Kunst machen. Aufgabenfelder haben sich verändert, Verantwortlichkeiten haben sich verändert, aber an sich ist das Ernst-Deutsch-Theater immer ein Ort gewesen, an dem man sehr offen, sehr freundlich und sehr zugewandt miteinander Kunst gemacht hat. Und es haben sich sicherlich Arten und Weisen und wie sich die Kunst anfühlt oder hat sich verändert im letzten Jahr sicherlich, aber diese Offenheit, diese Freundlichkeit, die versuchen wir weiterzutragen und weiter zu fördern. Und insofern, mir macht's immer noch genauso Spaß, wie als ich mit 8 da, glaube ich, das erste Mal auf der Bühne stand.
Sehr schön. Enrique Fiss, du wurdest 1993 in Hamburg geboren und hast schon als Kind Theatererfahrung gesammelt, unter anderem in der Jugendsparte des Ernst-Deutsch-Theaters. Später hast du in Wien Schauspiel studiert, standest auf Bühnen in Deutschland und Österreich und bist seit einigen Jahren verstärkt im Film und Fernsehen zu sehen. Zuletzt hast du mit Der Drache auf der Bühne des Ernst-Deutsch-Theaters gestanden. Du hast dein Bühnendebüt aber auch am Ernst-Deutsch-Theater gegeben. Wie war das für dich, jetzt als Drache dazustehen, als schon etablierter Schauspieler? Blickt man dann kurz zurück und sieht sich da als Jugendlicher sozusagen?
Ich war nicht der Drache, ich war der Bürgermeister.
Ja, ja, du warst der Bürgermeister.
Also, dass wir das nochmal festhalten.
Ja.
Mein Bühnendebüt am Ernst-Deutsch-Theater im Plattform-Jugendclub mit 13 Jahren, der damals ab 16 war, und ich habe gesagt, ich bin 16, obwohl ich erst 13 war, und so fing das alles an, mit was ihr wollt. Und jetzt nach, wie lange ist das dann jetzt her? Knapp 20 Jahre. Wieder da zu sein, war auf der einen Seite, als wir das erste Mal wieder im Theater waren, war das krass, weil das hinten immer noch ein bisschen, ich hatte das noch so in leichter Erinnerung, wie das so hinter der Bühne aussieht. Und ich glaube aber, so ein bisschen hat sich da schon sehr, sehr viel verändert. Also ich habe, das war mega toll. Daniel und ich kennen uns jetzt seit sehr, sehr langer Zeit schon.
Also 20 Jahre.
Seit 20 Jahren ungefähr. Und das hat immer, war immer mal so die Frage, klappt, und dann hat es immer nicht geklappt, und jetzt hat es geklappt, immer wieder da zu sein. Und ich finde schon, dass man ganz doll merkt, dass da ein, ja, vielleicht so wie du sagst, immer noch ein freundlicher Ton herrscht, auf jeden Fall, aber da auch ein frischer Wind weht. Also für mich war es das erste Mal nach langer Zeit mal wieder so ein klassisches Stück, wo ich wusste, ah, ich habe die und die Szenen, die ich spiele, und dazwischen gehe ich ab. Ich hatte das irgendwie lange nicht mehr, sonst war immer so, dann war das immer so Stückentwicklung, oder man war irgendwie die ganze Zeit, waren alle so ein bisschen. Und jetzt hatte ich so eine klare Rolle, eben der Bürgermeister, und war sehr erstaunt dann doch, wie wild das Ganze geworden ist. Die ganze Inszenierung, die Probenarbeit schon, also genau. Und was für ein, ja, Special-Märchen wir da hingezaubert haben, glaube ich, ja.
Amelie hat gerade schon vorweggenommen, Hamburg ist Kulturstadt. Vor einigen Tagen hat die Stadt Hamburg entschieden, dass sie keine Sport-, zumindest keine Olympiastadt sein will. Ist das jetzt eine Chance für die Kulturstadt, noch mehr zu wachsen? Oder hättet ihr euch das vielleicht doch auch ein bisschen gewünscht, weil noch mehr internationales Renommee in die Stadt gekommen wäre? Oder wie auch immer. Daniel.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Meinung zu Olympia. Es ist einfach, ich bin nicht sonderlich sportinteressiert, und ich äußere mich gerne zu Sachen, von denen ich Ahnung habe, und halt die Klappe, wenn ich keine habe. Insofern kann ich dazu nicht viel sagen. Ich weiß immer nicht, was Theater betrifft, wie viel wir als, also ich glaube, Kampnagel geht das nochmal anders als uns als Sprechtheater, also reines Sprechtheater, was Tourismus, internationalen Tourismus betrifft. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt so viel internationaler Tourismus in unser Haus kommt. Ja. Aber ich hoffe, dass man sich überlegt, wenn man Geld einsetzen kann, wäre die Kultur doch ein guter Ort.
Mhm. Amelie, wenn du sagst, auf jeden Fall sind wir Kulturstadt, was sind wir denn noch? Also es buhlen ja mehrere Disziplinen quasi um einen Titel, dass man die Stadt für dieses oder jenes ist. Welchen Blick hast du denn da noch so, auch vielleicht auch privat drauf?
Also Hamburg ist natürlich auch Handelsstadt und eine Stadt mit vielen Banken. Und wie ich damals von Berlin aus Hamburg kam, dachte ich, Mist, in Berlin waren wir die Stadt. Also wir Kulturschaffenden in Berlin der Nachwendezeit, wir waren einfach die Stadt, auch bis in die Weite, die 2000er rein. Und dann kam ich nach Hamburg und habe festgestellt, hier sind wir eigentlich nicht die Stadt. Hier sind die Menschen die Stadt, die Handel treiben, die viel Geld verdienen, die in den Villen wohnen. Da gibt es auch Protestbewegungen und so weiter. Aber Kultur war damals nicht so weit oben. Ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Ich glaube, Kunst und Kultur spielt inzwischen eine wichtige Rolle für die Stadt und wird auch als so ein Wirtschaftsfaktor angesehen. Und damals, wie ich ankam, habe ich immer gedacht, ja, man muss so mit diesen Wirtschaftswissenschaftlern argumentieren, die auch nachweisen, dass man eigentlich diese progressiven Szenen braucht, um Städte attraktiv zu halten. Das glaube ich immer noch. Also Richard Florida zum Beispiel. Und heute haben wir in vielen Städten so eine Gegenbewegung von Seiten der konservativen Politik, zum Beispiel in Berlin. Also in Berlin spielt Kultur wirklich eine riesige Rolle und wird ständig, werden da Gelder gestrichen. Unsinnigerweise aus meiner Sicht. Und wir haben es hier immerhin mit einer klugen Kulturpolitik zu tun, wo das bisher nicht passiert. Und deshalb kann man hier in der Stadt sehr gut arbeiten. Und ich fühle mich, bin jetzt auch schon lange hier, wie du schon gesagt hast, fühle mich auch sehr wohl.
Achtung, Achtung, Werbung! Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV Switch App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt-Share, ShareNow oder Miles-Auto mieten, ein Tier- oder Voi-E-Scooter oder ein Moja-Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis.
Enrique, du bist ja zwischendurch unter anderem in Wien gewesen. Hat sich dein Blick auf deine Heimatstadt ein bisschen verändert, so was den Kulturbetrieb anging?
Ja, die ganze Zeit. Also ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr wieder hier in Hamburg und finde es aufregender denn je. Ich fand das Kulturverständnis, was ich damals in Wien mitbekommen habe, so am Max-Reinhardt-Seminar studierend, zum Kotzen. Weil es gibt natürlich ein wahnsinnig hohes Interesse an Kultur in Wien, was großartig ist und auch eine Identifikation mit Kultur, die großartig ist. Und auf der anderen Seite ist es eine Identifikation mit absoluter Hochkultur, mit Festungen, mit einem ganz bestimmten Bild von, was Theater und Kultur ist. Und das ist eben immer repräsentativ gewesen. Das ist immer am Max-Reinhardt-Seminar wurde wahnsinnig viel Weißwein gereicht bei Premieren und an der Weihnachtsfeier gab es wahnsinnig viel Lachs. Also bei der Weihnachtsfeier für Studierende. Das war für mich als Student damals klasse, weil wir haben Lebensmittel aus dem Mülleimer geholt und bei der Weihnachtsfeier auf der Schauspielschule gab es Lachs ohne Ende. Das war irgendwie schon geil, aber auf der anderen Seite auch super befremdlich für eine Schauspielschule, finde ich. Und ist immer noch das, wirklich befremdlich finde. Ich glaube oder möchte und finde es spannend, Kultur nicht selbstverständlich zu sehen. Also ich verstehe alles daran, warum eine Kulturstätte von sich aus sagt, wir sind demokratiefördernd, wir sind wichtig für die Stadtgesellschaft, all das. Aber ich verstehe uns, glaube ich, alle drei hier als Menschen, die auch für die eigene Kulturstätte kämpfen und für die Wichtigkeit der eigenen Kulturstätte kämpfen und glaube da auch sehr dran und dass dann Kultur auch wirklich Stadt ist und wirklich Stadt vorantreibt und ausmacht. So.
Amelie, du bist immer noch häufig in Berlin. Es gibt ja immer diesen Vergleich, also als ich in den 90ern hier nach Hamburg gekommen bin, da wurde sehr viel immer wieder sich verglichen mit Berlin. Du hast ja gesagt, als du herkamst, hast du erstmal eine veränderte Situation der Anerkennung irgendwie wahrgenommen. Wie siehst du jetzt die Veränderung im Hinblick auf Berlin?
Also in letzter Zeit bin ich weniger in Berlin, weil der Zug ja jetzt ein Bummelzug geworden ist, der dahin fährt und es ist recht beschwerlich, dahin zu kommen. Ich würde sagen, der entscheidende Unterschied in Berlin ist, dass sich die Kultur, also die Kulturschaffenden vor allem, nicht mehr wertgeschätzt fühlen durch die Politik. Und das schafft ganz schöne Verwerfungen oder die Menschen sind nicht mehr so fröhlich wie wir. Die fühlen sich so angegriffen in ihrem Sein und in dem, was sie tun und tun wollen. Weil eigentlich von Seiten der Politik ständig signalisiert wird, das ist nicht wichtig, was ihr macht. Das kann im Prinzip auch weg. Und das, obwohl meiner Meinung nach Kultur und Kreativwirtschaft, ich habe da jetzt keine aktuelle Statistik da, aber ich würde sagen, das ist mindestens einer der drei wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Berlin und vielleicht sogar der wichtigste. Da hat sich was geändert. Trotzdem, das ist aber nur in diesem Selbstwertgefühl. Trotzdem ist natürlich Berlin weiterhin eine super reiche Stadt an Kultur, wo es wahnsinnig viele tolle Veranstaltungen gibt. Eine sehr internationale Stadt, auch internationaler als Hamburg. Voll von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt. Also mehr noch als Hamburg. Also obwohl wir das Tor zur Welt sind, ist Berlin natürlich doch internationaler als Hamburg. Und für mich immer die kürzeste Reise, um mir internationale Sachen anzugucken. Also wenn ich gucke, an welchen Tagen gehe ich auf dieses oder jenes Festival irgendwo in Europa, dann gucke ich immer gleich, Festivals gehen ja immer ein paar Wochen, welche der Stücke kommen dann nach Berlin und die lasse ich dann aus, weil man die in Berlin ja praktischer und ohne Reise, also auf jeden Fall ohne größere Reise gucken kann. Da ist schon, also es ist nicht so, dass da nichts mehr los ist, aber ich würde sagen, wir fühlen uns besser als Kulturschaffende aktuell als die Künstlerinnen und Künstler in Berlin.
Mhm. Daniel, du hast das Haus letztes Jahr übernommen und hast nicht nur alle Fenster aufgemacht, damit frischer Wind reinweht, sondern du hast einfach alles neu gemacht. Die Außendarstellung, das Entree, die Stücke, die gesamte Anmutung. Was hat das mit den Zuschauerinnen und Zuschauern gemacht? Sind die Alten weggeblieben, weil sie verschreckt waren und die Neuen erstmal neugierig den Kopf erstmal nur reingesteckt haben?
Nein, also Veränderung ist immer schwierig für Menschen und das ist, finde ich, total verständlich. Und wenn es sich dann gerade um so optische Dinge dreht, hauptsächlich, finde ich, ist das total schön, weil wenn jetzt irgendwie die Programmatik besonders in der Kritik gestanden hätte, wäre das sehr viel schwieriger, als wenn sich die Leute darüber aufregen, dass unsere Toiletten jetzt gelb sind. Das finde ich eigentlich, das ist völlig okay. Und ich glaube, an vieles muss man sich gewöhnen. Und die meisten sind da mitgegangen, hatte ich das Gefühl, und gucken ganz gespannt auf das, was wir tun. Und für mich das schönste Kompliment von einer Abonnentin, was wir diese Spielzeit bekommen haben, war ein Brief, in dem stand, mittlerweile komme ich ins Deutschtheater, um mich jung zu fühlen. Und da hat man das Gefühl, man macht das richtig. Also viele freuen sich ja darüber, dass jetzt viel mehr junge Menschen den Weg ins EDT finden als noch vorher. Und ich glaube, dass Veränderung und Kunst etwas ist, was eh Hand in Hand geht. Die Kunst muss sich permanent neu erfinden und immer wieder neue Wege gehen, weil in meiner Vorstellung, wie ja Räume sind, die Utopien bauen müssen, in die wir uns hineinleben wollen. Wir haben, wenn wir uns das anschauen, wie die Science Fiction in den 50ern, 60ern, 70ern technologisch eigentlich alles vorgeträumt hat, was mittlerweile Realität ist, ja, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir in diesen Räumen zukunftsgewandt eigentlich Utopien uns ausdenken, an denen man sich langhangeln kann. Und insofern freue ich mich über jeden, der Lust hat, so einen Weg der Veränderung mitzugehen. Und ich habe das Gefühl, das sind die meisten.
Alter, darf ich kurz was dazu sagen?
Klar,
unbedingt. Du sprichst so über so Utopien und was die Kunst so machen muss. Aber das, was ihr ja gerade macht, Ayla und du und das ganze Haus, also so wie ich es mitbekomme und wie ich immer davon auch erzähle und nicht, weil wir befreundet sind oder ich da gespielt habe, sondern wirklich, weil ich es so wahrnehme, ist ja, dass ihr das macht, ohne euer Publikum irgendwie zu negieren, sondern die alle einzuladen. Ne?
Ja, ja.
Macht euch mit uns auf die Reise. Und das finde ich genauso wichtig. Also, dass man nicht sagt, so hier kommen Daniel und Ayla, wir drehen jetzt das ganze Ding einmal um, sondern zu sagen, okay, wie können wir denn, weil das Haus hat ja Geschichte, da ist ja Publikumsbindung da. So, wie können wir sie denn einladen zu was Neuem, hin zu was, also ohne sie zu verschrecken, sondern sie so, und das ist großartig.
Kultur ist neue kein Generationskampf.
Genau.
Es geht nicht darum, dass eine alte Generation gegen eine junge Generation kämpft und man ist ein Ort entweder für ein älteres Publikum oder für ein jüngeres Publikum, sondern es geht um Begegnungsräume. Und ich wünsche mir, einen Ort zu basteln, in dem Menschen aufeinandertreffen und ins Gespräch kommen, in dem Meinungen ausgehalten werden und überdacht werden und reflektiert werden gemeinsam, in der junge Energie auf Lebensweisheit treffen kann und sich so ein schönes Miteinander bildet. Ja.
Amelie, auch bei dir stehen Veränderungen an. Im laufenden Prozess wird das Haus hier auch quasi auf den Kopf gestellt beziehungsweise erneuert und kriegt eine neue Architektur. Ist das einhergehend mit einer Veränderung eines Programms auch, wenn du dir das so anhörst, dass man dadurch ja auch eine Verjüngung herstellen kann? Ist das eine Idee oder wie willst du es angehen?
Wir haben ja ein relativ junges Publikum. Also wir haben ein sehr gemischtes Publikum. Das finde ich auch absolut erstrebenswert. Ich bin gar keine Freundin auch von Programm machen für eine bestimmte Generation, für Menschen, die alle weiß sind, für nur junge Leute, nur alte Leute. Das finde ich total langweilig. Ja. Also es macht mehr Spaß und da haben wir natürlich auch noch ein besonderes Privileg. Wir haben mehrere Hallen, die wir gleichzeitig bespielen auf Kampnagel. Da kann in einer Halle ein ganz bürgerlich mittelaltes Publikum sein und in der anderen Halle ist ein ganz junges, diverses Publikum, weil da vielleicht Mabel Preach, schwarze, multidisziplinäre Künstlerin aus Hamburg ein Stück macht, wo auch die ganze schwarzen Community kommt oder Communities, würde ich eher sagen. Und die begegnen sich und vielleicht ist nebenan irgendwo noch ein Konzert, wo je nachdem, was für ein Konzert es ist, lauter junge Frauen oder junge Männer oder alte Männer. Also bei Konzerten hat man meistens ein sehr stabiles Publikum, gerade wenn es um Pop geht, meistens nicht sehr divers. Und die begegnen sich dann aber im Foyer und dann wundern sich auch manchmal Leute, also alle kennen ja inzwischen Kampnagel, aber manchmal dass man dann plötzlich vielleicht seinen Vater oder seinen Onkel trifft im Foyer, wo man denkt, was, wir gehen doch sonst nie an den gleichen Ort, ja. Und ja. Das geht mir genauso, dass wir auf Welten treffen können, denen wir sonst nicht begegnen. Also ich erinnere mich noch in der Zeit, da 2014 oder wann das war, die große Flüchtlingswelle aus afrikanischen Ländern, da hatten wir ein Stück von Hayusom, das ist diese Gruppe, die mit seit über 20 Jahren ursprünglich mit unbegleiteten, geflüchteten Jugendlichen arbeiten, aber die natürlich alle schon total eingebürgert waren, lange, lange, auch damals, wie wir das Stück gemacht haben. Und weil die inzwischen so ein bisschen bekannter waren, kam auch viel bürgerliches Publikum und die haben mich dann alle gefragt, ob die ganzen Leute im Publikum hier Geflüchtete sind. Da sage ich, nee, nee, die meisten, die hier sind, die wohnen schon immer in Hamburg. Und das mag ich. Also das ist auch sowas von einer entspannten Aufklärungsarbeit, die man am Theater leisten kann. Dass unsere Stadt, muss man ja sagen, Hamburg, ist zwar sehr divers, aber man sieht es nicht so gut, weil sich die Stadtviertel doch dann recht segmentiert darstellen, ja. Ob ich im Eppendorf wohne oder Billstedt oder St. Pauli, ist halt eine sehr unterschiedliche Stadtbevölkerung. Na, und bei uns auf Kamptage können die sich alle treffen und das ist auch, wo ich sagen würde, genau was du gerade gesagt hast, Daniel, das können wir halt auch produzieren als Theatermacher und dass sich unterschiedliche Leute treffen. Also wir produzieren eigentlich nicht nur Stücke, wir produzieren mit unseren Stücken auch unterschiedliche Publika und da sollten wir auch darauf achten, dass wir das hinkriegen, weil dann macht es auch mehr Spaß.
Begegnungen, Diskurse.
Genau, genau, ja. Genau. Austausch, Debatten, alles. Ich erinnere mich mal an ein Stück, Tin Chou Chen, muss ich ganz kurz noch sagen, chinesischer bildender Künstler, der sein erstes Bühnenstück gemacht hat und mit dem haben wir Theater der Welt 2017 eröffnet und unser ganzes bürgerliche Stammpublikum war da und fand es ganz schlimm, also es war halt ziemlich wild. Und eine meiner Töchter war da und noch eine junge Dramaturgin und die haben dann zu einem ganzen Tisch erklärt, warum dieses Stück so super ist, unaufgefordert, einfach so, sowas liebe ich. Das sind für mich dann so Szenen, wo ich denke, ja super. Und dann denken natürlich die Älteren, die es so doof fanden, ah, vielleicht liegt es doch auch an mir. Und es stimmt ja auch ein bisschen, weil wir natürlich Theatermacherinnen machen auch Theater für unterschiedliche, sind aus unterschiedlichen Generationen und sprechen damit natürlich auch unterschiedliche Generationen an. Und es ist toll, wenn es da zu solchen Dialogen kommt, austauschen.
Absolut. Herrlich. Ich denke dann auch an sowas wie keine Aufstiegsgeschichte, was, glaube ich, für wahnsinnig viele Erstbegegnungen mit Theater bei uns gesorgt hat. Also viele Menschen, die sich vom Theater bis jetzt nicht eingeladen gefühlt haben, weil sie sich auf der Bühne nicht repräsentiert gefühlt haben, richtig, weil das ein hochkultureller Ort ist in der Wahrnehmung, der mit wahnsinnig viel Schwellen und wahnsinnig viel Codes verbunden ist. Wie muss ich mich kleiden? Muss ich da darf ich mein Getränk da nicht reinnehmen? Es sind ja irgendwie so tausend Sachen, die ganz häufig dort passieren, die einen erstmal ausladen. Ja. Und was aber vom Stück her einfach gerade für Menschen gemacht war, die sich oft nicht repräsentiert fühlen im Theaterraum. Und wo Rapmusik auf der Bühne war und wo dann auch Ältere hinterher gesagt, ich habe gar nicht verstanden, was die gesagt haben. Also ein Gespräch, was ich mitbekam und jemand anders den erklärt, aber du hast es doch gefühlt, was da passiert ist. Ja. Und du musst doch gar nicht jedes Wort verstehen von dem, was sie sagen. Du spürst doch, wie sich das anfühlt. Du spürst doch die Wut oder die Verzweiflung, die da transportiert wird. Und dann, ja, stimmt. Und dann auch auf einmal sich eine Annäherung zu einer anderen Kunstform, die man sein Leben lang gar nicht begreifen konnte, herrscht, weil es ist etwas, womit man keinen Kontakt hatte und dann über einen Theaterraum Kontakt bekommen kann, auch wenn man, also auch von der anderen Seite aus, nicht nur junge Menschen kommen in Kontakt mit diesem hochkulturellen Klüngel, sondern Menschen, die da schon zu Hause sind, kommen auf einmal in Kontakt mit Kunstformen, denen sie noch nie begegnet sind oder die sie nie verstanden haben und lernen sie kennen und verstehen eine jüngere Generation und ihre Ausdrucksformen. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend.
Ja, voll.
Enrique, es scheint ja eine große Aufbruchstimmung zu sein, zumindest in den beiden Häusern. Ist das auch ein bisschen der Grund? Ist das auch ein bisschen der Grund gewesen, warum du aus Berlin hier wieder hergekommen bist?
Aufbruchstimmung.
Ja.
Reine Aufbruchstimmung. Warum ich wieder nach Hamburg gezogen bin? Also, es war auf jeden Fall keine Berlin-Flucht. Es gibt natürlich, also du hast gerade so ein bisschen Stimmung aus Berlin geschildert. Das war tatsächlich so, als ich da war, kam gerade überraschend von jetzt auf gleich oder für mich und viele andere auf jeden Fall von jetzt auf gleich die kommunizierten Kulturkürzung, das hieß für mich, als jemand, der auf jeden Fall weiter frei arbeiten möchte und, also nicht, dass ich jetzt die Perspektive hatte, sofort an die Volksbühne da fest ins Ensemble zu gehen, das meine ich nicht, aber ich glaube, wenn ich mich da jetzt dick reingebuttert hätte, hätte ich vielleicht irgendwann einen Ensembleplatz irgendwo gekriegt, das wollte ich aber nicht und in der freien Szene in Berlin gerade herrscht absolut überhaupt, also klar, ich kann ein Kollektiv gründen und kann mich in einem Raum zusammentun, den ich hoffentlich umsonst kriege und da umsonst arbeiten ohne Aufführungsmöglichkeiten, das kann ich tun, aber das ist ja wenig Perspektive dafür, dass das mein Job ist und viel mehr Perspektive in der freien Szene gab es da nicht. Das ist aber nicht der Grund, warum ich weggegangen bin, sondern ich hatte tatsächlich so richtig Hamburg-Bock wieder. Also ich hatte, habe so auch das Gefühl, ich bin damals aus Hamburg weg, weil ich es langweilig fand und jetzt bin ich wieder da, weil ich es richtig aufregend finde. Und das stimmt schon. Und das hat vielleicht auch was mit der Kulturförderung oder der Wahrnehmung von Kultur hier zu tun, aber auch gar nicht nur. Also ich habe das Gefühl, Hamburg ist gerade alles andere als satt. So, und auch wenn jetzt Thema Olympia, was du gerade angesprochen hast, und jetzt so ein bisschen auf Hamburg rumgehackt wird, weil sich ganz Hamburg dagegen entschieden hat, finde ich es absolut nicht passend oder auch, ich glaube, es passt auch mit der Analyse nicht zusammen, dass Hamburg sich einfach nur nicht trauen würde, ein großes Event wie Olympia einzuladen, sondern ich glaube, also darum soll es gar nicht gehen. Ich glaube, Hamburg ist mutig und ich glaube, hier ist ganz viel Zukunft, was so noch mehr Internationalität angeht, ja, was ja. noch mehr Einladungen über die Stadtteile angeht. Also alles, was ihr gerade angesprochen habt, da ist noch ganz viel Luft nach oben und ganz viel Möglichkeit und Aufbruch.
Daniel, du hast gerade angesprochen, dass du häufiger jetzt Leute in deinem Theater zu Gast hast, die einen Erstkontakt mit Theater haben. Es liegt nicht daran, dass du jetzt wie viele oder wie fast alle Hamburger Theater Weihnachtsstücke für Kinder aufführst.
Machen wir auch.
So ist es. Was ist denn am Ende, wenn wir quasi so eine Konkurrenzsituation herstellen zwischen Theater und den modernen Medien wie Social Media, wie Streamingdienste? Was ist denn tatsächlich der große Vorteil von Theater? Erklär das mal Leuten, die vielleicht noch nicht da waren.
Theater ist lokal. Das ist eine lokale Kunstform. Das ist ein Erlebnis, das du nur in deiner Stadt hast. Und im Idealfall hat es auch mit deiner Stadt zu tun. Das ist in Kampnagel zum Beispiel auch absolut der Fall. Und ich glaube, dass sich das so entfernt hat, also von so einem Brechtschen Ort, wo man sozusagen sich findet, sich trifft und merkt, man ist nicht alleine, zu so einem hochkulturellen Ort, wo es eigentlich um Brillanz geht und außer Begeisterung fühlt man nicht viel, ist so das Problem, weswegen sich viele sich nicht eingeladen gefühlt haben zum Theater. Oder habe ich zumindest das Gefühl, dass man sagt, was hat das mit mir zu tun? Warum soll ich da hinkommen? Und ich glaube, dass Theater sehr häufig in diesem Versuch, also dieser Schrei danach, oh Gott, wir brauchen dringend junge Menschen, die ins Theater kommen, der hallt eigentlich immer schon seit Jahren durchs ganze Land. Und die Idee, hatte ich das Gefühl, war immer dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt ganz viel Social Media machen und wir müssen ganz viel Arbeit machen, den jungen Leuten nahezubringen, was wir für Arbeit machen. Also im Sinne von, guck mal, jetzt zum Beispiel ist der zerbrochene Krug oder Maria Stuart auf dem Spielplan, dann kommen alle Schulen mal zu Maria Stuart und dann kommen sie 20 Jahre gar nicht mehr ins Theater, kann ich dir versprechen. So, weil das, wenn das dein Erstkontakt mit Theater ist, dann merkst du, das ist kein Ort für mich. Du verstehst es nicht, du weißt nicht, was hat das mit deinem Leben zu tun. Und ich glaube, das andersrum zu denken und erstmal sich zu fragen, was beschäftigt denn die Menschen, die gerade in dieser Stadt leben und warum ist das Theater ein Ort, an dem sie sich damit auseinandersetzen können und verstehen, es ist nicht so unpersönlich und nicht so weit weg von ihrem eigenen Leben wie Netflix und wie die Streaming-Anbieter, ist, glaube ich, das, was wir uns als Frage stellen müssen, wenn wir überlegen, was bringen wir auf den Spielplan, ne? Und irgendwie dann natürlich auch, können wir nicht aufhören, Theaterstücke zu spielen? Das will auch keiner. Es ist trotzdem natürlich die Frage, warum will man sie spielen und was erzählen wir hier eigentlich? Und andererseits aber ist diese Form, die diese modernen Medien und die Streaming-Anbieter geben, dieses wahnsinnig, so furchtbar das Wort auch ist, niedrigschwellige Kontaktmöglichkeiten durch ich zahle 13 Euro im Monat und dann habe ich unbeschränkten Zugriff auf das Ganze und kann selber entscheiden, wann ist ein gutes System, um jemanden kulturell zu begeistern, weswegen ich jetzt gerade auch ein Jahr lang mich damit beschäftigt habe, wie kann ich eine Abo-Struktur basteln, die so funktioniert wie Netflix oder wie Audible oder was auch immer. Und bin ganz froh, dass uns das jetzt endlich gelungen ist und wir möglicherweise auch eine Chance haben, ein neues Publikum dafür zu begeistern, sich von einem Haus ein Programm kuratieren zu lassen und zu sagen, ich bin gespannt, was ihr mir bringt. Weil das finde ich eigentlich das Schöne, dass man versucht, ein schönes Programm für ein ganzes Jahr zu kuratieren und nicht nur sagt, was verkauft sich am besten. Ne?
Absolut. So.
Amelie, hast du es einfacher, junge Leute an Kultur heranzuführen, weil Tanztheater einfach schon mal dem Publikum gegenüber vielleicht eine offenere Geschichte ist als jetzt Sprechtheater?
Also vielleicht ja, aber auch, weil wir viele Bezüge zum Beispiel in den Stücken, die wir machen, auch in, also national und international, auch Hamburg, es gibt viele Bezüge zur Popkultur, auch innerhalb der Stücke. Das spricht junge Leute natürlich erstmal an, also ist ein guter Teaser. Dann machen wir eigentlich gar keine Stücke, sondern fast nur Stückentwicklungen. Da finden sich dann eben je nach Stück auch genau Themen, was du natürlich auch bei einem Stück machen kannst, die junge Leute beschäftigen. Und ich glaube, wir haben auch einen Vorteil durch diese vielen Hallen mit unterschiedlichen Größen. Also das Experiment ist für uns nicht so riskant. Wenn ich in der großen Bühne ein halbwegs sicheres Programm fahre, dann kann ich da noch zwei innovative KünstlerInnen reinpacken auf die große Bühne. Aber auf den kleinen Bühnen, die dann zwischen 100 und 200 Plätzen haben, da haben wir noch eine mittlere, die hat so gute 300. Da kann man halt auch Risiken fahren und die sind aber dann meistens am interessantesten für ein junges Publikum. Und ich sehe es ganz genauso, man kann Publikum eigentlich, natürlich kann man sagen, mit Social Media kriegt man ein junges Publikum, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Social Media Inhalte von bestimmten konservativen Kunstinstitutionen anschaue, damit wird kein einziges junges Publikumsmitglied gefunden. Weil auch auf dem Social Media Kanal muss man jung auftreten und das Programm, was man hat, es müssen Programmteile dabei sein, die dann auch ein junges Publikum ansprechen, sonst kann das gar nicht klappen. Und dann neben dem gibt es halt noch einen weiteren Aspekt. Also was ihr ja auch macht, am Ernst Deutsch schon immer, Arbeit mit Jugendlichen, das ist so der direkte Zugang. So bist du ja auch zum Ernst Deutsch gekommen und du dann quasi auch, obwohl du ja auch Verwandtschaft da hattest. und das ist, also meiner Meinung nach ist Arbeiten mit den Leuten, die man auch ansprechen will, das ist quasi der allergrößte Bringer. Man kann das wirklich nicht anders sagen. Wir haben gerade ein Projekt gemacht mit Patricia Caroline May, das ist eine Hamburger Choreografin, die mit einem möglichst diversen Cast ein Tanzstück gemacht hat mit über 100 beteiligten Laien, also alle Laien. Und der Cast war tatsächlich altersgemäß und ich glaube auch so vom Hintergrund war der wirklich sehr divers, jetzt nicht so divers in Bezug auf die Internationalität unserer Stadt. Aber trotzdem, wenn man da diese 100 Leute sieht, mit welcher Begeisterung die dabei sind, da weiß ich einfach schon, die werden in Zukunft mindestens 10-mal im Jahr kommen, um sich auch Stücke anzugucken und werden natürlich auch weiter mit dieser Company arbeiten. Und das ist also direkt oder eben, wenn ich sage, ich hätte gerne mehr Publikum auch aus der türkischen Diaspora, dann ist halt ein Stück von Shakespeare nicht das ideale Tool, sondern besser eine Band aus Anatolien, dann so als Einstiegsdroge. Und dann braucht es auch, wie wir alle wissen, ein paar Einstiegsdrogen und dann kann man langsam auch so eine Kontinuität aufbauen. Und ich glaube, darüber, und ich finde, das ist wirklich unsere Verpflichtung, müssen wir auch uns Gedanken machen. Und wenn wir jetzt, wir haben ja vorhin kurz eben noch nicht über die Sanierung gesprochen, die bei uns bevorsteht, auch mit Neubauten, also Erweiterung, da geht es auch ganz viel um Produzieren, also auch Probenräume zur Verfügung stellen an KünstlerInnen in der Stadt, aber auch an Internationale, die wir dann herholen, Austausch bilden und so weiter. Aber wir werden auch die Lehrerinnenausbildung der Theaterakademie ansiedeln in einem Teil unseres Neubaus und eben so ein Residenzhaus haben, wo Leute dann wohnen. Das wird dann eigentlich so ein Campus. Das wird dann eigentlich auch tagsüber noch belebter. Und es ist interessanterweise so, die Idee hatte ich eigentlich schon, dass man das so machen müsste, 2 oder 3 Jahre, nachdem ich hier angefangen hatte. Und man sagt ja immer, dass Intendantinnen dann auch mal wieder weggehen müssen, wenn sie angefangen haben. Und ich bin ja schon ein bisschen lange da, aber manche Dinge kann man halt nur dann auch hinkriegen. Wenn ich nach 10 Jahren, was man üblicherweise so macht, wieder gegangen wäre, bin ich mir sicher, dass wir niemals diese Sanierung so geschafft hätten, wie wir sie jetzt machen werden. Und die wird auch das Gelände noch zugänglicher machen, noch mehr Kurse auch für Laien, Arbeit mit Laien, also noch mehr Arbeit auch mit Schülerinnen und Schülern, also noch mal eine Erweiterung auch in Richtung einer Stadtgesellschaft jenseits von dem Bildungsbürgertum. Und mir scheint das ein guter Weg in die Zukunft zu sein. Und tatsächlich haben wir mit der Sanierung von Anfang an auch versucht, mit bestem Wissen und Gewissen natürlich, das Theater für die nächsten 40 Jahre zu denken.
Yes, ich muss wirklich sagen, ich finde, dass das Kampnagel sich immer am Puls der Zeit anfühlt, ja. Und das seit so vielen Jahren. Und das ist was wahnsinnig Besonderes. Und noch nie hatte ich das Gefühl, da müsste mal neuer Wind rein, sondern genau. Der Wind weht hier immer wahnsinnig stark. Ich finde das ganz toll. Auch wie sich alles anfühlt, wie sich die Kampagnen anfühlt, also es ist toll gedacht, der Raum fühlt sich nach dem an, was er ist und trägt sich auch so in die Stadt. Ganz, ganz toll.
Makes my day. Vielen Dank. Das klingt sehr schön.
Enrique, wenn Amelie sagt, Hamburg ist auf jeden Fall eine Theaterstadt, dann ist die Frage, ist sie auch gut zu Schauspielern, mindestens nur zu 50% beantwortet. Wie siehst du denn deine Position als Schauspieler hier in Hamburg? Also dann das Gesamtspektrum, sowohl Bühne als auch Kino, als auch Fernsehen.
Du meinst, wie es um die Landschaft bestellt ist, jetzt hier?
Aus deiner Position heraus.
Naja, wir haben ja unseren Kultursenator schon gewürdigt.
Der muss ja immer fallen.
Ja. Nein, das hat natürlich, man muss das ja gar nicht nur auf Carsten Proster jetzt so zentrieren, aber es hat natürlich mit so einer Verlässlichkeit und einer Rhetorik und einem klaren Zuspruch zu. Ne? Also zu, ich höre euch, ich höre der Kulturlandschaft zu und ich stehe dazu. So, das gibt Sicherheit. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, ist das auch nicht bis in alle Zeit gegeben und die neuen Filmförderung in Hamburg wird aufgestockt im Gegensatz zu allen anderen. Trotzdem wissen wir, die Branche hinkt, die Branche hakt, die Produktionsfirmen gehen pleite, die Theaterhäuser. Also bis jetzt haben wir uns alle auch viel gelobt und das ist auch richtig, weil ich hier aber auch mit 2 Häusern zusammensitze, die sich sehr viel damit auseinandersetzen, wie wirklich nach außen, wie kriege ich Leute ran, bin ich für ein Ort? Also Theater ist ja nicht nur, was findet da auf der Bühne statt, sondern bin ich für einen Ort so. Das ist aber ja nicht ganz generell so. Es ist auch nicht in ganz Hamburg so, dass wir irgendwie sagen können, ja, die Theater sind immer voll, die Leute sind begeistert, die kommen und sind glücklich und gehen als neue Menschen da raus. Sondern es gibt auch viele Theater. Ich war neulich in einem 6,5 Stunden Hamlet und war ab Minute 10 irgendwie sauer, weil ich nichts verstanden habe und um mich rum waren eigentlich auch alle sauer. Und ich weiß, ein Haufen Leute gehen danach nicht mehr ins Theater. Das hilft nicht sonderlich, den Standort Hamburg auch für Theaterschaffende stark zu machen, Produktionen, in denen ich als Gastschauspieler auftreten kann, sind weniger geworden. Auch ich gucke in eine Zukunft, die nicht weiß, also ich weiß jetzt nicht, ich mache dann das. Also ist ja nicht durchgehört und mir geht's gut, ich komme irgendwie gut zurecht. Und da geht's vielen Kolleginnen und Kollegen anders. Und da gibt's auch einen guten Grund, warum man manchmal auch pessimistisch sein kann, ja. Und da muss man nur immer wieder irgendwie stärkend versuchen rauszugehen und sich, weiß ich nicht, auch kreativ bleiben im Kopf heißt nicht nur kreativ in der Probenarbeit und auf der Bühne, sondern kreativ, was kann ich mit meinem Job anfangen? Also wie kann ich Kultur in dieser Stadt weiter vorantreiben und kulturell arbeiten? Gehört für mich auf jeden Fall dazu. Ich begreife mich als Schauspieler, aber auch ein bisschen als mehr als das und versuche mitzuwirken und rumzutoben so. Und kann ich aber auch nicht von allen verlangen. Also ja, ich verstehe den Pessimismus. Ich möchte alle dazu ermutigen, ihn nicht zu haben manchmal und so.
Die Situation ist offensichtlich ja die, wir haben vor einigen Tagen das Hanse-Rendezvous gehabt, wo viele Kulturtreibende zusammenkommen und fast gleichlautend sagte man mir, es ist alles ganz furchtbar. Im Filmbereich vor allen Dingen, im Club, Musikbereich, wie auch immer. Wird ein Theater wie das Ernst-Deutsch-Theater dadurch vielleicht auch attraktiver und kriegt möglicherweise, hat mehr Möglichkeiten, gute Schauspieler zu finden? Also die Misere des Films ist gleichzeitig vielleicht ein Vorteil fürs Theater oder gibt es da keinen Zusammenhang?
Nee, ich glaube nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ich glaube, ich habe wahnsinnig viele KollegInnen, die mich anriefen und sagen, ich habe seit einem Jahr nicht gedreht, die eigentlich 4-5 Filme im Jahr gemacht haben. Also AgentInnen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, viele meiner Klienten haben nicht gearbeitet. Ich weiß gar nicht, wie man auf lange Sicht so arbeiten soll. Und das ist schon krass zu spüren. Ne? Ich stecke aber in der Filmbranche nicht tief genug drin, als dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, daran liegt's und das läuft falsch. Trotzdem ist es ein wahnsinnig unstabiler Beruf. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es schon mal war. Also ich habe noch nicht von einer Zeit gehört bis jetzt, in der mir Spielende berichtet haben, flächendeckend, es läuft mega. So. Und wenn man, ich muss sagen, dass wir in Deutschland so viele Häuser mit festem Ensemble haben, ist eine Singularität auf dieser Welt. Ne, das muss man auch mal sagen. Wir haben in London bist du entweder Star oder auch Kellner in. So, das ist der Fakt und das ist nicht geil, das will man gar nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob die Instabilität momentan dafür bin ich auch noch gar nicht lang genug, glaube ich, auf der Welt, um zu sagen, wie war das früher, wie verhält sich das jetzt? Trotzdem ist es nicht, ich glaube, es ist nicht einfach. Und natürlich sind da so Signale, in denen man das Gefühl hat, es wird eher schlimmer, existenzgefährdend und dann auch die Frage, was macht das mit KünstlerInnen überhaupt, die Entscheidung zu treffen, KünstlerIn zu werden? Und wenn man sich halt anguckt, wie das in Irland zum Beispiel passiert ist in den letzten Jahren, wo ein bedingungsloses Grundeinkommen für KünstlerInnen eingeführt wurde und sie hinterher herausgefunden haben, jeder Euro, der investiert wurde, kam mit 1,50 Euro zurück. Also sozusagen jedes Investment in Kunst rentiert sich. Ja, ist natürlich die Frage, ob der Weg an Kultur zu sparen allein aus wirtschaftlichem Aspekt jetzt mal ganz ohne zu betrachten, was das gesellschaftlich ist, rein wirtschaftlich ist das schon sehr fragwürdig. Und gesellschaftlich muss ich auch sagen, es hat einen Grund gehabt, warum die Nationalsozialisten so wahnsinnig viel Angst vor KünstlerInnen hatten. Ja? Und was für eine Kraft Kunst und Kultur hat für eine demokratische Gesellschaft. Und insofern ist das in meinen Augen aus so ziemlich jeglicher Perspektive fragwürdig.
Ich sehe das genauso. Und wenn wir auch international gucken heute, wir haben ja zunehmend auch mit autokratischen und diktatorischen Staaten zu tun. Also es werden immer mehr, das ist bekannt. Und auch da ist es so, ganz schnell werden KünstlerInnen verboten, kommen ins Gefängnis, werden gegebenenfalls gefoltert und so weiter. Dafür gibt es also unglaublich viele Beispiele. Und im Nationalsozialismus war es natürlich genauso. Und das ist natürlich einerseits schrecklich und andererseits zeigt es aber, dass Diktaturen welchen Wert und welche Kraft die der Kunst beimessen. Und es gibt eben auch eine große Kraft. Also heißt nicht, dass man uns foltern soll oder in Knast tun, aber wir haben einen Einfluss auf unsere Städte, wir haben Publika. Und es ist auch nicht nur so, dass unsere direkten Publika wissen, was wir tun. Es wissen noch mehr Leute in der Stadt und auch über die Stadt hinaus, was wir tun oder was wir sagen. Und wir haben auch als, finde ich, LeiterInnen von öffentlichen Orten, wir haben auch einen Vorbildcharakter im Ermöglichen von möglichst weit geführten Diskursen und nicht diese Diskursverengungen, die ja immer problematischer werden, auch in der Kunst, auf den Bühnen, an den Universitäten, auch in Deutschland blöderweise mit diesem zunehmenden Rechtsruck, wo einige der sogenannten Altparteien denken, sie müssten dem Rechtsruck so ein bisschen hinterherlaufen. Das Gegenteil wäre eben sinnvoll. Und ich glaube, da sind die Kunstinstitutionen noch recht stabile, demokratische Partnerinstitutionen für unser ganzes Land, auch für die Politik. Und das sollte eher anerkannt werden als reduziert. Also ich bin auch wirklich gar nicht für eine Reduzierung der Kunstförderung und ich bin ein bisschen älter als Daniel. Ich würde sagen, das Prekariat bei der freien Künstlerinnenschaft war schon immer schwierig und dann gibt es in so Wellenbewegungen wird es dann manchmal noch schwieriger und im Moment ist es eher eine noch schwierige Zeit, aber ein sicheres Auskommen hatte man, solange ich in dem Business bin, noch nie in der Kunst.
Man sagt ja, Not macht erfinderisch und gerade wenn das Geld knapp ist und das ist offensichtlich ja überall knapp, nicht nur beim Fernsehen, sondern ja, auch bei der Kunst- und Kulturförderung. Als erstes abgeschnitten wird es häufig in der Subkultur, in der freien Szene. Enrique, ist das etwas, warum du deswegen auch so sehr in Bewegung bist, weil es jetzt so Kräfte freisetzt sozusagen? Also
naja, also ja, also guck mal, wir haben jetzt am Freitag, den 26. Juni, haben wir eine Premiere beim Bunker im Übel und Gefährlich, die Propaganda. Das wird eine antifaschistische Show und performative Demonstration. Na, wir treffen uns um 18 Uhr, ziehen einmal durch St. Pauli und das Ganze mündet dann mit so einem fetten Truck und das mündet dann in einer Performance im Übel und Gefährlich. Wir sind, seitdem wir aufgetreten sind, damit öffentlich bei Instagram, um das Ding überhaupt zu bewerben, sind wir bei Instagram gebannt. Wir kriegen in der Story ungefähr 40, 50 Views, weil das Ganze antifaschistische Propaganda heißt. Let's fuck the system with love. So, das heißt, da gibt's ganz klar ein Ding, wo man sagt so, oh, der Algorithmus greift da irgendwie nicht so ganz. Mhm. So, also es ist ja so, okay, jetzt kann man sagen, ah, scheiße, dann, ja, dann lassen wir es. Also wenn dieser Werbeding nicht funktioniert. Nee, wir gehen jetzt halt klassisch mit Bollerwagen und postern durch die Stadt und machen die Stadt voll, um irgendwie, um Leute ranzukriegen. Ist auch richtig so. Gleichzeitig versuchen wir, okay, der Algorithmus arbeitet gegen uns, ja, dann müssen wir einfach noch lauter sein. So, und das ist ja sowas mit Gegenbewegung. Und ja, freie Szene. Ich meine, als du, Amelie, wahrscheinlich in Berlin angefangen hast, gab es ja, was ja Not macht erfinderisch, viele freie Räume, in die du reingegangen bist.
Wir hatten Räume, wenig Geld, aber viele Räume.
Ja, genau. So. Ja. Ein Unterschied dazu, vor allem hier in Hamburg, ist natürlich, okay, wir haben wenig Geld und auch nicht so viele Räume. Ja. Aber Möglichkeiten finden sich trotzdem und ja, ich plädiere gegen jedes Kopf in den Sand stecken, auf jeden Fall.
Wir sind ja auch als Haus immer zugewandt, wenn jemand sagt, ich habe eine Idee und wir hören uns alles an. Ja? Und man guckt, findet man Wege, ist das spannend, passt das in unser Profil und so weiter. Vor ein paar Wochen zum Beispiel hat Alexander Klessinger mich angerufen und hat gesagt, du, Enrico und ich haben da eine Idee, ein Stück zu machen, das Timmy, die Hope stirbt zuletzt heißt und den Umgang mit Tierrecht und Timmy dem Wal behandelt. Und wo ich sofort war, ich find's spannend, lass uns das gucken. Und wir einen Weg gefunden haben, das noch bei uns auf die Bühne zu bringen, irgendwie in einem gewissen Rahmen. Und für sowas ist man ja immer offen. Also ich glaube, solange die Getriebenheit von Kunst- und Kulturschaffenden, Themen, die sie interessieren, zu behandeln, nicht abnimmt, bleibt die Kultur in Bewegung und man kann ganz viel ermöglichen. Ne?
Ist das möglicherweise ja auch eine Idee, die Jüngeren ins Theater zu ziehen, indem man aktuelle Geschehnisse relativ schnell auf eine Bühne bringt, so wie jetzt mit dem Wahl?
Ich glaube, dabei geht es gar nicht so unbedingt um Jüngere. Ich glaube, man muss die Sachen machen, die man interessant findet und die einem Spaß machen und die einen beschäftigen. Und die Wahrheit ist ja auch bei einem Hyperindividualismus, der existiert, so, als Menschen beschäftigen uns sehr viel die gleichen Sachen. Und die Sachen, die mich beschäftigen, beschäftigen auch andere. Und die Sachen, die, und auch nicht nur in Generationen. Ich glaube, hauptsächlich ist so, für Leute, die nicht schon Theaterfans sind, die haben halt nur einfach keine nostalgischen Gefühle zu Hamlet und sind nicht gespannt, wie setzt jetzt derjenige Hamlet um. Ja, also die sind daran nicht so sonderlich interessiert, sondern an den Sachen, die sie in ihrem Leben betreffen. Ja, und ich glaube, wenn man daran weiterarbeitet und dann irgendwann, natürlich ist mein Wunsch auf lange Sicht, dass man irgendwann auch sagt, dass jemand sagt, oh, Hamlet interessiert mich gar nicht, wohl am Ernst-Deutsch-Theater ganz spannend. Ich mal gucken, wie die mit so einem Stoff umgehen. Das ist natürlich was,
wo oder auf ich, Kampnagel.
Oder auf Kampnagel. Oder,
wir ja, machen selbstverständlich.
Aber ich glaube, an sich ist erstmal dahin zu kommen, zu sagen, lass uns mal gucken, was treibt uns gerade um. Und ich finde gerade dieses Stückentwicklung, so wie hier, das ist, glaube ich, eher die Zukunft als dieses hochkulturelle, den 400. Hamlet in Hamburg.
Also wir haben ja den Wal schon ein bisschen früher stranden lassen. Bei uns war der Wal ja schon letztes Jahr in der Alster. Der hat nie gelebt gehabt, aber wurde als echter Wal angesehen und hat, glaube ich, 5 Millionen Aufrufe auf sozialen Medien gehabt.
Ja, voll.
Richtig ab. Ja, das war halt auch ein Kunstprojekt. Und da waren aber so Performance-Künstler an dem Wal, die haben quasi so ein medizinisches Untersuchungsteam gespielt und haben gesagt, ja, wir wissen noch nicht genau, wie der hier zur Alster gekommen ist, hier wahrscheinlich da irgendwie durch und so. Sowas kann man auch machen, aber...
Habt ihr den hier irgendwo eingelagert?
Nee, der ist wieder zurückgefahren worden zu den Künstlern.
Immer wird der Wal wieder zurückgefahren, ja, genau, wir wissen doch, es bringt nichts.
Der ist wieder weg. Aber ich meine, es ist ja auch ein schöner Erfolg für das Theater, auch das Internationale, wenn in Hamburg im August einfach niemand mehr verreist, weil wir ja gesagt haben, im August ist Reiseverbot, weil wir das internationale Sommerfestival haben, ab 5. August. Und das klappt halt, wenn ich Leute treffe, sagen, ja, diesmal habe ich richtig gebucht, wir sind am 5. August wieder zurück und so. Das ist doch schön, ja, wenn die Kunst so eine Rolle spielt in der Stadt.
Amelie, Daniel ist nicht die einzige neue Leitung einer Kulturinstitution hier in Hamburg. Hast du das Gefühl, dass im letzten Jahr nochmal wieder ein neuer, frischer Wind hier reingekommen ist? Hat dich das irgendwie selber auch inspiriert? Seid ihr in den Spitzen zusammengerückt?
Also wir sind ja eh ein sehr kommunikativer Ort auf Kampnagel. Also ich kannte schon immer alle Leute, die hier irgendwelche Kulturinstitutionen leiten. Aber natürlich macht es Spaß, wenn coole neue Leute wieder dazu kommen. Malika, die jetzt das Filmfest macht, Sonja Anders, die das Thalia-Theater macht, der Kratzer in der Oper. Ballett ist ja ein bisschen eine traurigere Geschichte. Aber genau, es gibt viele neue Protagonisten, das ist auch normal, finde ich auch super. Und genau, das macht Spaß und das belebt die Stadt natürlich. Und ich arbeite halt so, dass Kampnagel auch nicht alt wird, dass wir halt ein sehr junges künstlerisches Team haben, die auch die ganze Zeit neue Ideen reinbringen, wo ich manchmal gar nicht genau weiß, was das jetzt wieder für ein Tanzstil ist, der mir dann, aber ich lasse es mir dann erklären. Und dadurch haben wir halt auch sehr junge Programme und wir arbeiten jetzt auch in den letzten Jahren zunehmend auch in Richtung Hip-Hop, Urban Dance und versuchen das sozusagen eigentlich salonfähig zu machen und gleichwertig neben zeitgenössischen Tanz und Ballett zu stellen. Dazu machen wir auch ein Festival, was die Kulturstiftung des Bundes initiiert hat, noch Ende Juni, die Tanztriennale, wo es genau darum geht. Und ja, ich sehe halt überall auch große Potenziale für Kunst, auch in diesen ganzen Weltkrisengebieten. Und ich glaube, deshalb macht uns das allen Spaß und wir denken auch alle, dass wir was Sinnvolles tun.
Daniel, wir haben von Amelie gelernt, sie ist jetzt im 20. Jahr, hat aber vorhin auch in einem Nebensatz gesagt, normal wären so 10 Jahre. Was kannst du dir denn besser vorstellen? Den ewigen Daniel am Ernst-Deutsch-Theater, also auch 20 Jahre? Oder guckst du erstmal nur die ersten 10 Jahre an oder sagst du, nee, ich weiß noch nicht mal, was übernächste Saison ist?
Also wenn man ein Muster im Ernst-Deutsch-Theater erkennen will, war es 30 Jahre mein Vater, 30 Jahre meine Mutter, dann habe ich noch 29.
Sehr gut.
Großartig. Enrique, was macht dich denn so sicher, dass du in 10 Jahren noch Schauspieler bist, wenn wir auch darüber sprechen, wie die Situation in Irland und in Großbritannien ist und so weiter und so fort, dass du tatsächlich Geld mit Kultur verdienst?
Ah, okay, ich wollte dir jetzt antworten, warum ich Schauspieler bleiben möchte, weil es ja wirklich, wirklich der schönste Beruf der Welt ist. Wirklich, mir macht das wirklich, wirklich Spaß. Sicher, ob ich mich damit finanzieren kann, mich überhaupt nicht. Aber das war ich vorher, das hatten wir vorhin auch schon, als ich angefangen habe zu studieren, wusste ich auch, keine Ahnung, ob ich darin Fuß fassen werde. Aber ich werde in diesem Bereich weiterarbeiten. Ich bin viel zu neugierig. Ich will auch weiter proben. Ich will spielen.
Es bringt auch einfach so wahnsinnig viel Spaß mit dir. Es hat so Spaß gemacht, mit dir den Drachen zu machen.
Ich will zocken und ich werde in 10 Jahren immer noch zocken wollen. Und
Anschlussfrage, wenn du so experimentierfreudig bist, kannst du dir denn auch mal vorstellen, im Tanztheater auf Kampnagel hier aufzutreten?
Auf jeden Fall, unbedingt.
Also die Fantasie hast du und wie realistisch siehst du das?
Also Also ich sehe es für absolut unrealistisch, dass ich noch ein ausgebildeter, klassischer, guter Tänzer werde, aber ich halte es für absolut realistisch, dass ich in einem Tanztheaterstück mitspiele.
Ach, das so, ist
ich stimme dem beiden Punkten zu.
Ihr Lieben, ich mochte euren Optimismus, ich mag sehr eure Inspiration für die Hamburger Kulturlandschaft und ich mag sehr euer Wirken in den einzelnen Häusern, beziehungsweise ja das, was du auch auf den Bildschirm bannst oder bannen lässt, lieber Enrique. Ich danke euch aber vor allen Dingen, dass ihr uns eine Stunde Zeit geschenkt habt, ein bisschen in eure Köpfe zu gucken, eure Träume irgendwie anzuhören und vor allen Dingen auch sehr viel Realität über Hamburg zu erfahren. In diesem Sinne sage ich Ahoi und bis zum nächsten Mal im Culture Club.
Danke für die Einladung.
Danke und tschüss.
Tschüss.
Ahoi.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.